Wow, was für ein krasses Kapitel, der Johannes 17. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es hat mich wirklich richtig geflasht. Einfach das ganze Kapitel, das ist für mich wirklich ein Feuerwerk von Gottes Liebe, von seiner Offenbarung in unser Leben. Und das Kapitel 17, das ist ein Gebet und es ist das längste aufgeschriebene oder überlieferte Gebet von Jesus, wo er selber gebetet hat in der Bibel. Und es nennt sich auch das hohe priesterliche Gebet für die, die das interessiert. Und es ist wirklich krass, was in dem Gebet alles drinnen ist. Das sind für mich so die grössten Schätze von unserem Christentum, von meinem persönlichen Glauben, finde ich in dem einzigen Gebet von Jesus. Und apropos Gebet, es sind mal drei Theologen zusammengehockt und sie haben diskutiert, wie man denn am effektivsten betet, oder? Und der Erste hat gesagt, Freunde, es ist ganz klar, du musst deine Hände falten und zum Himmel emporheben als ein Zeichen davon, dass deine Hände gebunden sind und dass du abhängig bist von dem Gott. Der Zweite sagt, das ist alles dummes Zeug. Das Richtige ist, du musst auf deine Knie gehen. Du musst von dem Gott auf deine Knie gehen und das macht ein effektives Gebet aus, weil das ist demütig. Dann kommt der Dritte und sagt, Freunde, ihr habt alle keine Ahnung. Schaut mal, wie es in der Bibel steht. Wenn dort die Gegenwart von Gott gekommen ist, dann sind die Menschen auf ihr Angesicht gefallen. So, jetzt sehen sie mich wahrscheinlich nicht mehr, macht nichts. Und sie haben so gebetet. Und das ist die höchste Form, die effektivste Form vom Gebet. Oh, den Teppich sollte man wieder mal saugen. Nein. Und nebenbei im Raum hat heimlich eine Telefontechnikerin zugelassen. Und irgendwann hat er nicht mehr können und sie hat ihn verjagt. Und er ist vorgekommen und hat gesagt, Freunde, so ein Seich. Ich habe mein effektivstes Gebet dann gebetet, als ich einen Telefonmast hochgeklettert bin, ausgerutscht bin, runtergefallen bin, in meinem Sicherungsseil, Kopf über 15 Meter über dem Boden am Baumeln war. Und dann habe ich mein effektivstes Gebet gebetet. Und was will uns die Geschichte sagen? Sagt uns etwas zum Kontext, in welcher Situation dass Jesus das Gebet gebetet hat. Er hat nicht irgendwie geschaut, wie er seine Hände faltet oder was für eine Haltung dass er einnimmt, sondern das Gebet hat er gebetet. Wir lesen das in der Bibel. Nachdem er im Kapitel 13 haben sie das letzte Abendmahl zusammen eingenommen, das bekannte letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, hat er das eingenommen. Und dann irgendwann sagt er im Kapitel 14, steht auf und lasst uns von hier weggehen. Und das ist nicht sehr eine präzise Angabe, doch man weiss, dass sie sich dann auf den Weg gemacht haben ins Kidrontal zum Ölberg. Und auf dem Weg hat Jesus nicht einfach geschwiegen, sondern auf dem Weg hat Jesus seinen Jüngern, glaube ich persönlich, nochmal so das, was er in den letzten 3 Jahren mitgegeben hat, er nochmal so auf den Punkt zusammengefasst in diesen folgenden Kapiteln. Und das ist krass, was für eine Fülle in diesen Kapiteln ist, wo Jesus den Jüngern auf dem Weg in das Kidron-Tal erzählt. Kapitel 14 erzählt er ihnen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt als durch ihn. Und dass nach ihm der Heilige Geist kommen wird. Und irgendwann, vermutlich inspiriert durch die im Mondlicht scheinenden Weinberge, fängt er an von dem Gleichnis, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind. Und dass, wenn wir in ihm bleiben, viel Frucht bringen. Auch ein gewaltiges Kapitel, das er da beschreibt. Und er seinen Jüngern einfach so noch mit auf den Weg gibt. Kapitel 16 lehrt er wieder über den Heiligen Geist und wie wir in seinem Namen beten können. Das müsst ihr unbedingt mal lesen, wenn ihr es noch nie gelesen habt und auch wenn ihr es schon gelesen habt. Das ist wirklich Hammer. Einfach, du musst dir das vorstellen, er ist von seinem Abendmahl läuft, ist er auf dem Weg zu dem Ölberg, zu dem Garten Gethsemane. ein Zungenbrecher, Gethsemane. Und auf dem Weg erzählt er seinen Jüngern all die Sachen. Und jetzt kommt der Moment, wo er den Ölberg betritt, den Garten Gethsemane betritt. Und an dieser Stelle fängt sein persönlicher Leidensweg an. Das hat Jesus genau gewusst. Und an dieser Stelle fängt er an, vor seinen Jüngern das Gebet zu beten. Also er ist auch wortwörtlich 15 Meter über dem Boden in seinem Sicherungsseil am Baumeln gewesen, weil er gewusst hat, es geht nicht mehr lang. Und dann werde ich an das Kreuz gehen müssen. Und dann wird sich die ganze Geschichte der Menschheit, das Heil der Menschheit ist auf seine Schultern gelastet, ob er in dem Moment ihnen versagt oder stark bleibt und gehorsam ist bis zum Schluss und an das Kreuz geht. Und der Brief, das Kapitel 17, ist in drei Teile unterteilt. Das habe ich euch mitgebracht. Vers 1 bis 5 betet Jesus für sich selber. Das ist noch spannend. Und das ist noch nicht das Gebet im Garten Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat. Das ist noch vorher. Er betet für sich selber. Vers 6 bis 19 betet er für seine Jünger. Und die zukünftigen Verse 20 bis 26 betet er für alle anderen, die noch zum Glauben kommen werden. Und heute bewegen wir uns im zweiten Teil von dem Gebet, den Versen 6 bis 19. Und genauer gesagt, nochmal Vers 13 bis 19 habe ich bekommen, um mit euch anzuschauen. Und vielleicht denkst du, ja super, jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr, welches Vers 13 bis 19 ist. Darum habe ich euch den Ausschnitt nochmal rausgeschnitten. Lass uns nochmal kurz die paar Verse zusammen anschauen.
Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies, solange ich noch bei ihnen bin, damit meine Freude ihnen zuteil wird in ganzer Fülle. Ich gab dein Wort an sie weiter und die Welt hasst sie, denn sie gehören nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. So wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, gehören auch sie nicht zu ihr. Weihe sie zu deinem Dienst durch die Wirklichkeit. Dein Wort ist Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind.
Und was machen wir jetzt mit diesen Versen? Ich will mit euch etwas ganz Einfaches machen. Simpel, einfach. Lass uns einfach Vers für Vers durchgehen. Und ich glaube persönlich, dass das Wort Gottes heute noch redet. Und mit heute meine ich heute. Und dass es heute in dein Leben nie reden kann. Und dir sagt es vielleicht etwas ganz anderes, als das ich heute Morgen sage. Und das spielt keine Rolle. Aber ich wünsche mir, dass wir unsere Herzen aufmachen für die Vers, für das Wort von Gott. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute Morgen zu dir persönlich reden will, so wie du es auch verstehst. Hebräer 4,7b heißt es: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Lass uns zusammen in den ersten Vers hineingehen, von dem Johannes 17, Vers 13, wo wir zusammen anschauen wollen. Dort heißt es: Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das Erste, was mir auch aufgefallen ist, heißt: Jetzt aber komme ich zu dir. Also Jesus weiß genau, ich werde jetzt denn zum Vater gehen. Und ich habe das vorher schon kurz angetönt. Ich glaube nicht, dass man sich da wirklich drin nie versetzen kann, aber in dieser Situation, wo Jesus war, er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und er hat gleich noch so ein Gebet gebetet. Ich meine, ich wüsste nicht. Ich glaube, jeder von uns würde an dem zerbrechen. Und einfach zu sehen, wie Jesus durch das durchgeht und in seinem grössten Leid ihn einfach nur die Menschen segnet und das Gute und die Wahrheit über ihn ausspricht. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, meine Freude wird sie ganz erfüllen. Spannend, meine Freude. Und hast du gewusst, es gibt verschiedene Dimensionen von Freude? Ich teile es jetzt mal ganz plump in drei Dimensionen auf. Ich glaube, das erste ist die göttliche Freude. Das zweite ist die menschliche Freude. Und das dritte ist die zerstörende Freude. Und die Quelle von aller göttlicher Freude oder von aller vollkommenen Freude, glaube ich, ist Jesus Christus. Und der Vater oder der Urheber von aller pervertierten Freude ist der Teufel. Und ich glaube nicht, dass mir jemand bei dem widersprechen würde, dass es Freude gibt in unserem Leben. Oder wir haben das Gefühl, es macht uns Freude. Und wir haargenau wissen, dass es uns nicht gut tut und dass wir für das einen höheren Preis zahlen müssen. Es fühlt sich vielleicht im Moment gut an, aber eigentlich weisst du, diese Freude tut mir nicht gut. Ein kleines, mehr oder weniger harmloses Beispiel von meinem Leben. Als wir Teenager waren, hat es jemanden gegeben, nicht viel, dass unsere Eltern weggegangen sind und wir hatten eine Xbox. Und dann haben sie gesagt, wir dürfen ein bisschen spielen, aber im Mass spielen. Kannst denken. Kaum sind sie aus dem Haus gewesen, haben wir gespielt. Und wie wir gespielt haben, den ganzen Tag durchgegeben. Und irgendwann sind wir so voll dröhnt und aggressiv gewesen, dass wir aufeinander los sind. Und es war einfach unmöglich gewesen. Im ersten Moment haben wir uns gefreut. Ja, wir können jetzt endlich gamen. Und nach 4, 5, 6, 7 Stunden irgendwelche Ballergames gamen, war es einfach nicht mehr gut. Wirklich nicht mehr gut. Und wir haben gemerkt, eigentlich tut uns das nicht gut. Es ist, wie gesagt, ein harmloses Beispiel. Ein mehr oder weniger aktuelles Beispiel ist die ganze Geschichte mit diesen Seitensprungportalen, oder? Und dauernd Werbung im Fernsehen, Seedate und weiss der Gucker was. Und eins war der Sommer in den Medien, Ashley Madison heisst das. X Millionen Nutzer, die sich dort registrieren, um ihren Beziehungen Seitensprünge zu machen. Und irgendwie muss das ja Freude machen. Also ich weiss nicht, wieso man sich so dort anmeldet. Das Krasse ist, dass Nutzerdaten von dieser Seite gehackt worden sind und veröffentlicht worden. Sprich, alle, die sich dort angemeldet haben, die einen grinsen jetzt von euch, alle, die sich dort angemeldet haben, sind bloßgestellt worden. Es ist ans Licht gekommen. Man liest verschiedene Zahlen, aber in Amerika sagt man, 400 bis 500 Pastoren und geistliche Leiter sind aus ihrem Amt rausgegangen oder ist ans Licht gekommen, wo sich auf so einer Seite registriert haben oder angemeldet haben. Und es ist sogar noch so krass eine Geschichte, dass es einer von diesen Pastoren nachher Selbstmord gemacht hat, weil er einfach sich so bloßgestellt gefühlt hat. Und einfach, ja, das hat einfach sein Leben zerstört. Und im Moment ist es eine Freude. Du denkst, ja, mal ein Kick, etwas Neues. Und das ist jetzt extrem, oder? Seitensprünge. Aber so oft fängt das viel früher an. Du denkst, ja, wäre jetzt schon noch cool, aber eigentlich weisst du, es tut dir nicht gut. Das ist so die zerstörerische, teuflische Freude. Dann gibt es auch noch die menschliche Freude. Das ist zum Beispiel dein Hobby. So im ICF musst du entweder Tennis spielen, wenn du über 30 bist, und squashen, wenn du unter 30 bist. Und ich weiss nicht, was passieren würde, wenn man dir dein Hobby wegnehmen würde. Ich glaube, die menschliche Freude ist auch eine göttliche Freude. Und Gott hat uns das gegeben, dass wir uns freuen können an unseren Hobbys und an diesen guten Sachen. Aber wenn du deine Freude auf dem aufbaust, ich glaube, dann wird es ungesund. Und wenn du das nicht mehr hast, zum Beispiel, man nimmt dir deinen Tennisschläger weg, du kannst nicht mehr jede Woche Tennis spielen und du merkst, du hast einfach keine Freude mehr im Leben. Oder dein, was haben wir noch? Kiteschirm oder was auch immer halt das unsere menschlichen Freuden sind. Auf was für Freude baust du in deinem Leben? Ist es die Freude, die göttliche Freude, die von Jesus kommt? Ist es vielleicht die menschliche Freude, deine Karriere, dein Einfamilienhäuschen, deine Familie, die perfekt dasteht, mit allen Kindern geputzt und gestrahlt, super pädagogisch erzogen? Was ist deine Freude? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Gott stellt uns, oder Jesus stellt uns die Frage und sagt, ich will, dass ich deine Freude sein darf. Und Gott will uns auch frei machen von aller zerstörerischen Freude. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie ich auch nicht zu ihr gehören. Gott, Jesus sagt ihnen, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, ich habe ihnen Gottes Wort weitergegeben. Und das ist eine krasse Aussage. Ich glaube oft, wenn man mit Leuten über die Bibel redet, dann sagen sie, ja, Jesus, weißt du, das war so ein guter Philosoph gewesen, der hat noch ein paar gute Sachen gesagt, ein paar hilfreiche Tipps fürs Leben. Ich weiß nicht, was deine Einstellung ist, aber das heisst, Jesus, was Jesus gesagt hat, ist Gottes Wort gewesen. Und nicht irgendwelche philosophischen Weisheiten, sondern Gottes Wort. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wo er sagt, und nun hasst sie die Welt. Und die Welt steht in der Bibel oft für das Ungöttliche, für das, wo teuflisch ist. Und eines müssen wir wissen, es gibt im Geistlichen, gibt es nicht irgendwie einen neutralen Raum, der einfach neutral ist. Das ist neutral easy. Entweder ist etwas für Gott und von seiner Seite, oder es ist etwas gegen Gott und von der anderen Seite. Im geistlichen Raum. Gibt es nicht irgendwelche neutrale Mächte und Wesen, wo jetzt auch noch gut sind? Und gibt es nicht. Entweder etwas ist für Gott oder gegen Gott. Und wenn du als Christ, wenn du nicht als Christ zum Glauben kommst an Christus, kommst du wie sein Wappen über auf deine Brust. Und der Teufel und seine Helfer, die sehen das. Und sie sehen, du bist ein Christ. Ich habe da schon ganz krasse Geschichten gehört. Und sie werden Menschen dazu brauchen, dass du den Hass von der Finsternis so richtig zu spüren überkommst. Und du hast vielleicht nicht einmal etwas gemacht, aber du hast das Wappen auf der Brust, dass du Christ bist. Und das passt der anderen Seite gar nicht. Und sie wird probieren, dass eben die Welt, dass sie dich hasst, dass du den Hass zu spüren überkommst. Aber eins, was ich so ein bisschen am Lernen und am Entdecken bin, je grösser das Christus in mir wird, desto mehr passiert es mir, habe ich das Gefühl, dass ich merke, wie das Böse einen Bogen um mich herum macht. Weil wenn du irgendwo das ganz kleine Wappen hast und noch so viel von dir selber, dann kommt der Find und er findet es easy, um dich ein bisschen die Reise reinzubremsen und ein bisschen auf dir herumzutrampeln. Aber wenn er sieht, du hast dein Wappen so gross auf deiner Brust und es ist viel von dem Christus in deinem Leben, dann weiss er, mit dem lege ich mich gescheiter nicht an, weil da mache ich Zweiten. Nicht, weil ich irgendwie gut wäre, sondern weil er genau weiss, wer mein Vater ist und was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Ja, das darf ich schon erzählen. Ich war irgendwie in der dritten Klasse und ein Sechsklässler hatte, der ist irgendwie 2 Meter groß. Nein, nicht. Aber er war einfach ein krasser Typ. Und er war wirklich gemein zu mir. Und grundlos, ich weiss nicht wieso, bis heute nicht. Und der hat mich immer wenn ich den gesehen habe, hat er mich entweder umgeschupft, in die Tornen geschupft oder beschumpfen oder was auch immer. Und ich bin einmal brüllend von der Schule heimgekommen. Irgendwann hat er mich umgeschupft und ich bin irgendwie hinten raus auf einen Stein gefallen. Es war wirklich einfach nicht mehr easy gewesen. Und dann hat es meinem Vater so den Nucki rausgehauen, dass er dem angerufen hat und gesagt hat, Bürstli, entweder du bist irgendwie in einer halben Stunde da bei uns oder ich komme auf und schleiche dich am Grinter das ganze Dorf. Und der Bub ist schön brav erschienen. Der Bub ist schön brav erschienen. Mein Vater hat ein paar klärende Worte mit ihm geredet. Und ich kann euch sagen, nachher war Ruhe. Nachher war Ruhe und er hat mich nie mehr geplagt. Was will ich euch mit dieser Geschichte sagen? Lass deine Hasser Bekanntschaft machen mit deinem Vater. Weil ich hatte keine Chance gegen den, aber ich wusste, mein Vater, er kann dem entgegenheben. Und unser himmlischer Vater kann gegen all unsere verzweifeltsten Situationen, die wir nicht mehr ein- und auswissen, kann er entgegenheben. Und er kann dort etwas bewirken und etwas verändern. Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das ist auch so ein guter Vers. Jesus sagt, nimm sie nicht aus der Welt raus. Und ich glaube, es gibt viele Christen, die sich selber aus der Welt rausnehmen. Aber Jesus sagt, nimm sie nicht aus der Welt raus. Und was meine ich mit dem? Wenn du irgendwo merkst, die Welt ist so böse und da ist so viel Hass und am besten machen wir uns einen separaten Kuschel-Muschel-Grüppli da und wir treffen uns nur noch mit uns Christen und feiern unsere Holy Partys und es ist einfach schön und gut und wir haben keine Sorgen mehr und eigentlich hocken wir nur noch da und warten auf die Wiederkunft Jesus und auf die Entrückung. Verstehe mich nicht falsch, wir dürfen uns auf das freuen. Aber Jesus sagt bewusst, nimm sie nicht aus der Welt raus, sondern wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und das darf auch einfach mal gesagt sein. Und ich merke, gerade als Pastor ist das schwierig, wenn du nur noch im christlichen Kuchen unterwegs bist. Für mich, ich merke, ich muss mich bewusst zwischendurch wieder aus dieser Welt nicht eben in die andere Welt rein tun. Weil sonst verlierst du irgendwie die Vision und das Bild für die Menschheit, für die Welt, die ohne den Christus verloren geht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Teil bleiben von dieser Welt im guten Sinn. Ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Ah ja, vielleicht noch zuerst, einfach überleg dir mal, wo hast du dich vielleicht schon aus dieser Welt rausgenommen? Wo merkst du, das ist ein Bereich in deinem Leben, wo du dich vielleicht ein bisschen aus dieser Welt rausgenommen hast? Das Zweite ist, du kannst den Vers einmal gerade einblenden lassen, bis sie weitergehen. Super. Vor dem Bösen bewahren. Und ich glaube, wenn wir einmal einen Tag die Augen geöffnet würden, überkommen, wie oft dass Gott eingreift und uns bewahrt. Ich glaube, wir sehen vielleicht 1% von der Bewahrung. Das ist jetzt nicht eine fundierte Studie, aber einfach so. Ich denke, wir sehen extrem wenig von dort, wo Gott eingreift und uns bewahrt. Und ich glaube, wenn Gott uns mal die Augen öffnen für dort, wo er überall eingreift und uns bewahrt, ich glaube, wir würden mit einer ganz anderen Dankbarkeit durchs Leben durchgehen. Und ich finde das so schön zu sehen, wie Jesus einfach für uns betet, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, vor allem Unglück. Und vielleicht bist du im Unglück drin, aber ohne seine Bewahrung wäre das Unglück vielleicht noch 100-mal schlimmer. Ich weiß es nicht, aber lass uns glauben, dass Gott uns in so vielen Situationen auch einfach bewahrt und durchträgt, wo wir es vielleicht gar nicht checken. Vers 16. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich glaube, das soll uns einfach daran erinnern, wo unser Zuhause ist und was das Ziel ist von unserem Leben. Was Jesus da sagt, wir sind in dieser Welt und wir sollen da bleiben und wir haben einen Auftrag da, aber schlussendlich gehören wir nicht dieser Welt, sondern unser Zuhause ist der Himmel. Und unser Ziel ist auch der Himmel. Vers 17. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. In der anderen Übersetzung haben wir gehört, dein Wort ist die Wirklichkeit. Ist noch fast ein bisschen krasser. Und durch die Wahrheit, heisst es da, werden wir zu Menschen, die Gott geweiht sind. Das ist irgendwie noch speziell, habe ich gefunden. Und dann habe ich mal geschaut, was bedeutet Weihe genau. Ich habe euch das für das von der verlässlichsten aller Quellen rausgesucht. Wikipedia. So gut. Weihe bedeutet, dass der oder das Geweihte künftig und auf Dauer nicht mehr für den normalen, profanen Gebrauch bestimmt ist, sondern für einen anderen religiösen und symbolisch zeichenhaften. Der letzte Satz, den finde ich super. Jemand oder etwas wird dem weltlichen Gebrauch entzogen und in den alleinigen Dienst Gottes gestellt. Krass, was da Wikipedia sagt. He? Und da heisst, kannst du wieder auf den Vers zurückgehen, dass wir geweiht sind. Dass wir Gott geweiht sind. Und weiter unten sagt er noch, dein Wort ist Wahrheit. Und das finde ich eine krasse Aussage. Besonders in der heutigen Zeit, ich diskutiere öppe wieder mit Christen, wo ich merke, über die Bibel, über das Wort Gottes, wo einfach so subtil, ganz subtil wird dem Wort Gottes vielfach so ein bisschen die Autorität entzogen, habe ich das Gefühl. Und es ist mir bewusst, es ist wichtig, dass wir das Wort im Kontext anschauen, dass wir verschiedene Übersetzungen anschauen, all das, das ist gut und wichtig. Aber lass uns bewusst sein, es geht ums Wort Gottes. Und Jesus sagt über das Wort, es ist Wahrheit. Und lass uns nicht mit dem Wort Gottes Dehnübungen machen und das irgendwie verzerren, vertrüllen. Das ist nicht easy. Wirklich nicht. Weil Gott sagt, Jesus sagt, das ist die Wahrheit. Und manchmal ist die Wahrheit hart. Manchmal lesen wir Sachen in dieser Bibel, die uns völlig gegen den Strich gehen. Aber lass du nicht irgendwie die Bibel deinem Lebensstil anpassen, sondern pass deinen Lebensstil am Wort von Gott an. Es ist so viel besser, weil es einfach die Wahrheit ist. Ein kleines Beispiel im ersten Teil der Bibel. Der Zehnte, oder? Diskutiere ich immer wieder mit Christen darüber. Und nicht erst, seit ich im ICF angestellt bin, auch schon vorher. Einfach, dass ihr das wisst, gell? Diskutiere ich über den Zehnte und man sagt, ja, weißt du, das ist das Alte Testament, das ist der alte Bund. Das kannst du nicht mehr genau so sehen. Lass uns mal schauen in der Bibel, was Jesus zum Gesetz und zu den Propheten sagt. Jesus. Matthäus 5, 17 bis 19. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Krass. Jesus sagt, wer nach dem Gesetz handelt und entsprechend lehrt, gilt viel im Himmelreich. Und verstehe mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, irgendwelche Gesetzlichkeit reinzukommen oder das Gefühl haben, wir können jetzt das ganze Gesetz erfüllen. Überhaupt nicht. Aber es geht mir um die Autorität, wo glaube ich, das Wort Gottes in vielen, vielfach in unserem Leben ein bisschen verloren hat. Und auch vielleicht gerade das Alte Testament, oder eben nicht das Alte Testament, sondern der erste Teil der Bibel. Ja, das ist der alte Bund, das ist so ein bisschen, ist nicht mehr wichtig für uns. Jesus sagt uns etwas ganz anderes. Und da möchte ich dir auch wieder eine Frage stellen. Welche Autorität gibst du dem Wort Gottes über deinem Leben? Nimmst du es so ein bisschen als ein philosophisches Buch mit ein paar guten Weisheiten, was je nachdem noch gut wäre, vielleicht das eine oder andere umzusetzen? Oder nimmst du es als die Wahrheit, die Jesus da sagt, dass es ist? Nimmst du es als Gradmesser für dein Leben? Nimmst du es zur Hilfe, wenn du wichtige Entscheidungen zu fällen hast? Ist es das, woran du dich klammerst, wenn du irgendwo vielleicht im Tal bist und nicht mehr vorne und nicht mehr hinten siehst? Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich habe vor ein paar Wochen schon mal genau über den Vers predigt. Ich habe da noch nicht gewusst, dass der wieder wird kommen. Thema freut euch. Für die, die das interessiert, könnt ihr das auch als Videocast nachschauen. Aber es ist einfach krass, wie er da sagt, du bist gesendet, wie Jesus gesendet ist. Und wenn wir in der Bibel gehen, schauen, für was ist Jesus gesendet, macht das mal biblesurfer.com, super Seite, gibst gesandt ein. Neues Testament. Und dann siehst du alle Bibelverse zu dem Thema. Und dann gibst du noch ist gekommen ein. Und dann siehst du noch alle Verse, für was Jesus gekommen ist und für was er auch nicht gekommen ist. Hochspannend. Und dann können wir lesen, und so wie er gesendet ist, sind auch wir gesendet. Also es gilt auch für uns. Kleine Aufgabe für euch daheim. Lukas 4, 18. Ein Vers habe ich euch mitgebracht. B. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Wie er gesendet ist, so sind auch wir gesendet. Und das ist doch schon mal cool. Also das gefällt mir. Der Gefangenen verkünden, dass sie frei sind. Der Blinden, dass sie sehen sollen. Und der Unterdrückten Freiheit zu bringen. Vers 19, das ist der letzte. Und da bringt Jesus nochmal. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Und zum Schluss greift Jesus nochmal das Geweihtsein auf. Dass wir Gott geweiht sind. Und es scheint ihm wirklich wichtig zu sein, weil sonst würde er es nicht nochmal sagen am Schluss. Wenn wir Kind von Gott sind, dann sind wir Geweihte. Und was bedeutet Geweiht? Jemand oder etwas wird dem weltlichen Gebrauch entzogen und in den alleinigen Dienst Gottes gestellt. Als Kind von Gott sind wir geweiht in den Dienst von seinem Königreich. Und es geht darum, für ihn zu leben und für sich zu leben und nicht für unser Königreich zu leben und für unsere Träume und Visionen zu leben. Ein kleiner Geheimtipp. Wenn wir es richtig machen, stimmen die zwei sogar überein. Aber es geht darum, dass wir ihm geweiht sind. Und wenn du in der Bibel durchschaust, liest Gott immer wieder einzelne Menschen raus und er schreibt mit ihnen Geschichten, die sagen, Jesus Christus, mein Leben gehört zu 100% dir. Nicht zu 20%, nicht zu 40% oder zu 60%, sondern mein Leben gehört zu 100% dir. Und ich habe es aufs Herz bekommen für diese Predigt. Ich glaube, Gott wird uns heute Morgen fragen, willst du der Geweihte sein? Willst du ein Geweihter sein für den Gott im Himmel? Und zwar zu 100%. Und ich glaube, Gott will noch so viel mehr tun. Und er schaut, wo sind Menschen, die sich entscheiden, um in das reinzustehen und ihre eigenen selbstsüchtigen Träume und Wünsche aufgeben und sagen, Gott, ich weiss, du hast einen guten Plan für mein Leben. Und ich will, dass der darf Wirklichkeit werden. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, Gott fragt dich das heute Morgen. Willst du mir geweiht sein? Und er ist gespannt auf deine Antwort.
Wir haben heute Johannes 17, die Verse 13 bis 19 angeschaut. Und ich möchte dich einladen, dass du die Verse wirklich nochmal gut durchlesest in deiner Bibel und dass einfach du das Wort Gottes zu dir reden lässt. Und ich glaube, die Verse werden zu dir reden, sie werden in dein Leben reden und du wirst können für dich persönlich einen Gewinn daraus herausnehmen. Ein Vers war der Vers 18 und dort heisst: So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und dann habe ich eine kleine Bibelaufgabe für dich, wenn ich es auch schon in meiner Predigt gesagt habe. Schau mal alle Verse an, wo Jesus gesendet wird, für was er gesendet ist oder wo er gekommen ist, für was er gekommen ist und für was er eben auch nicht gekommen ist. Ganz spannend, was da alles in der Bibel findest. Und einfach für dich persönlich, weil du weißt, du bist so gesendet, wie Jesus gesendet ist. Und das Dritte ist noch das Geweihtsein. Das ist auch etwas, wo da ganz stark daraus rauskommt. Tu dich mal damit auseinandersetzen. Was bedeutet es, dass wir durch die Wahrheit vom Wort Gottes Jesus oder dem Vater geweiht sind?